TomsTalkTime.com, Folge 180. Willst du mehr Erfolg im Leben haben? Oder willst du noch glücklicher sein? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast. Nicht nur für Unternehmer. Zu finden im Internet unter tomstalktime.com. Hallo ihr Lieben, seid ihr bereit für ein hammermäßiges Interview? Dann schnallt euch an. Mein heutiger Interviewpartner ist ein absoluter Weltspitzen-Ausnahmeathlet. Mehrfacher ehemaliger Kletterweltmeister. Super erfolgreicher Expeditionskletterer, top erfolgreicher Unternehmer sowie Hauptakteur in dem Red Bull-Kassenschlager Jäger des Augenblicks. Heute bei mir im Interview für euch Stefan Glowacz. Wir reden heute natürlich über den Film Jäger des Augenblicks, über diese ewig lange Expedition in die Tiefen des südamerikanischen Dschungels, dann natürlich auch über Themen Business und Sport. Was hat Sport mit Business gemeinsam? Warum ist die Vorbereitung im Sport und im Geschäftsleben enorm wichtig? Dann geht es natürlich auch darum, warum zum Beispiel Scheitern überlebenswichtig sein kann. Und Stefan verrät uns die drei wichtigsten Dinge, welche du wirklich für deine Zielsetzungen benötigst, damit du diese Sachen wirklich umsetzen kannst. Stefan, du bist ja zum Klettern erst relativ spät gekommen. Ich habe mir gesagt, mit 15 Jahren hast du mit dem Klettern erst angefangen, bist aber innerhalb weniger Jahre in die Weltspitze gekommen. Wie erklärst du dir diesen wirklich sehr schnellen Erfolg bei dir?
Ja, eigentlich habe ich zum Bergsteigen angefangen, da konnte ich noch kaum richtig laufen. Meine Eltern nahmen mich schon in die Berge mit, da war ich, glaube ich, 6 Monate alt.
Okay.
Meine Schwester und mich, also wir haben das Bergsteigen schon sehr früh gelernt, aber damals war das halt einfach auch so, dass das Bergsteigen und das Klettern vor allem noch in der Natur praktiziert wurde. Ich bin in Garmisch-Partenkirchen aufgewachsen, also die Arena war das Gebirge, waren die Alpen. Und da hat man auch nicht früher angefangen. Also zu den damaligen Verhältnissen bin ich eigentlich sehr früh zum Klettern gekommen. Wenn man es natürlich mit heute vergleicht, dann relativ spät, weil heute fangen bereits die Kinder im Vorschulalter mit dem Klettern an.
Genau, so kenne ich das auch. Wenn dann die Steppken siehst, wirklich, ja, können gerade mal laufen und haben schon Klettergurt an.
Ja,
das ist richtig. Schaut aber ganz putzig aus.
Aber das ist halt, das beschränkt sich halt vor allem dann in den Hallen, also in den Kletterhallen. Und die gab es ja damals noch nicht. Also es gab ja noch keine einzige Kletterhalle zu meiner Zeit.
Deine Zeit war?
Also meine Zeit war halt dann so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da hat man ja auch erst angefangen, so diesen Freiklettergedanken aus Amerika wieder so nach Europa zu bringen. Der Freiklettergedanke ist ja im Elbsandstein vor weit über 100 Jahren entstanden, ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten durch die Zeit des Eroberungsalpinismus, wo man versucht hat, mit einem sehr großen technischen Aufwand die Nordwände und die großen Wände der Alpen zu bezwingen. Da hat man sich nicht eigentlich auf dieses Freiklettern konzentriert, also das heißt, Freiklettern bezeichnet man ja den Stil, wo man sich nur an der natürlichen Struktur der Felsoberfläche fortbewegt. Wobei das Seil und die Haken, die man einsetzt, nur zur Sicherung im Fall eines Sturzes dient. Und dann gibt es dann noch die andere Disziplin, mit der das Freiklettern oftmals verwechselt wird. Das ist das Free-Solo-Klettern, wo man dann mehr oder weniger auch auf die Sicherung, auf das Seil dann verzichtet, sondern nur mehr oder weniger sich mit Händen und Füßen an der natürlichen Struktur der Felsoberfläche fortbewegt.
Okay. Das ist schon mal wichtig, dass man die Definition mal hat, weil für viele, wenn man hört Freeclimbing oder Freiklettern, denkt man, das sind die, die wir eben ohne Seil klettern. Richtig. Aber das haben wir jetzt gerade erfahren, ist es eben nicht.
Ja, das gibt verschiedene Disziplinen, selbst beim Klettern, und das ist eine der wesentlichen.
Wir haben jetzt gerade ja den Film gesehen, Jäger des Augenblicks, was dein Film ist, wo es darum geht, um eine Expedition nach Venezuela an den, wie heißt er doch gleich?
Hilf mir mal schnell. Roraima.
Mount Roraima, genau. Da haben wir gesehen, da seid ihr tagelang durch den Dschungel durchmarschiert. Erstmal, um zu dem Berg überhaupt hinzukommen, weil die Autobahn, glaube ich, gerade gesperrt war. Und es war etwas schwierig, da hinzukommen. Dann war eine Situation, wo ich mich erinnern kann, dass die Träger dann, ich sag mal so, die Weiterarbeit, sagen wir mal, verweigert haben oder nicht mehr weitergehen wollten, weil es dann irgendwie zu steil wurde. Was war das für ein Gefühl in dem Moment, als ihr wirklich realisiert habt, okay, bis hierhin und nicht weiter, die Träger, die machen nicht weiter und ihr habt ja doch irgendwie etliche Kilos dabei gehabt an Ausrüstung?
Ja, also unser Ziel ist ja eigentlich immer vom letzten Zivilisationspunkt aus eigener Kraft an den Berg zu gelangen und nach einem erfolgreichen Durchstieg einer schwierigen Erstbegehung auch wieder aus eigener Kraft in die Zivilisation zurückzukehren. Mhm. Jeder hat eigene Vorstellungen und eigene Ideen, wie er das Bergsteigen betreiben möchte. Und das Tolle ist ja, dass es keine Schiedsrichter und Funktionäre gibt, bis auf das Wettkampfklettern, die uns vorschreiben, wie wir Bergsteigen gehen müssen. Mhm. Also man hat einen eigenen Interpretationsspielraum. Und das ist für mich schon wichtig, dass ich auch bereits den Anmarsch zu einem Bestandteil der Expedition mache. Mhm. Dadurch wird die Expedition viel umfangreicher, was die Organisation anbetrifft. Viel spannender natürlich auch während der Durchführung und ist natürlich auch immer mit unvorhergesehenen Ereignissen dann gespickt, wie zum Beispiel auch Missverständnisse mit den Einheimischen. Es war vollkommen klar, dass wir die Einheimischen, die Indianer, die dort leben in dem Urwald, auch integrieren müssen in die Expedition. Mhm. Sonst hätten wir den Weg gar nicht gefunden. Mhm. Und außerdem mussten wir ja auch erstmal um Erlaubnis fragen, ob wir durch ihr Gebiet durch dürfen. Mhm. Und dann gab es ein Missverständnis. Wir haben sie gefragt, ob sie uns bis zum Wandfuß begleiten. Mhm. Und die Interpretation, was der Wandfuß ist, ist natürlich sehr unterschiedlich. Okay. Für uns Kletterer fängt es da an, wo wir uns tatsächlich ins Seil einbinden, mhm. wo wir zum Klettern anfangen. Ja. Und der ganze Dschungelvorbau, das ist für uns noch kein Wandfuß.
Mhm. Obwohl es da auch schon recht steil hochging. Obwohl es da
richtig steil hochgeht. Aber natürlich die einheimischen Indianer, die sind zu dem Wandfuß, wo sich der Urwald so aufstallt, angekommen und haben gesagt, wir sind keine Kletterer, wir können da nicht eure Lasten hochtragen. Das ist für uns hier der Wandfuß. Und das ist ein Missverständnis, das konnten wir nicht voraussehen. Mhm. Und dadurch werden natürlich diese Expeditionen, in dem Moment bekommen die eine ganz andere Wendung und vor allem eine ganz andere Dynamik, weil in dem Moment mussten wir dann die ganze Ausrüstung alleine erst einmal über diese fast 1000 Meter hohe Dschungelstufe dann schleppen. Wir mussten diese dreimal hin und her laufen, bis wir alles Material dort oben hatten.
Okay. Was war das für ein Gefühl in dem Moment, wo ihr das realisiert habt, dass die das eben nicht mehr machen? Habt ihr da irgendwie im Moment mal einen Abbruch auch gedacht?
Ja, ich meine, man versucht dann natürlich, alle Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Und da ist natürlich der Abbruch natürlich schon auch eine Überlegung, ob das jetzt mehr Sinn macht, das Ganze nochmal abzubrechen, nochmal neu aufzustellen und dann nochmal anzureisen. Aber das verwirft man dann relativ schnell, weil den Aufwand kann man gar nicht mehr betreiben. Erstmal den finanziellen Aufwand nicht betreiben, den zeitlichen Aufwand und die Einheimischen, die hätten uns nicht nochmal auf gleiche Art und Weise zum Berg gebracht. Und vor allem dann wären wir auch wieder vor der gleichen Situation gestanden. Ja. Also mussten wir da relativ schnell eine Entscheidung treffen. Und dann natürlich halt auch, was den Zeitplan angeht, was den ganzen Handlungsplan angeht, der wurde völlig über den Haufen geworfen, den musste man nochmal neu aufstellen. Mhm. Und dadurch waren die Erfolgsaussichten beim ersten Anlauf in dem Moment natürlich schon wesentlich geringer als in der Planungsphase.
Okay. Ihr wart ja relativ lange dann im, nennen wir es mal, Basecamp drin. Als ihr dann am Wandfuß wart und euer Camp aufgeschlagen habt, habt ihr relativ lange auf, ich sag mal, die Umstände warten müssen, dass ihr wirklich in die Wand dann rein könnt, den richtigen Einstieg findet und so weiter. Da hat man ja gesehen, dass da auch dass der ein oder andere Fluch über eure Lippen kam. Wie hält man oder wie habt ihr in diesen Tagen oder Wochen eure Motivation aufrechterhalten, dass man eben nicht total angefressen nach Hause fährt und sich denkt, alles scheiße, sondern dass man eben trotzdem weiterhin motiviert ist und sagt, kommt Jungs, wir packen das, wir machen das einfach.
Ja, zum einen hat es natürlich mit Erfahrung zu tun, weil das war ja nicht unsere erste Expedition. Jede Expedition baut auf den Erfahrungen der zurückliegenden Expedition auf. Und man entwickelt sich ja auch in dieser Zeit. Also wir waren mit einer 14 Meter langen Steilacht in der Antarktis. Wir waren mit Kajaks im Baffin Island und mit Snowkites im Winter im Baffin Island. Und haben natürlich sehr viel Erfahrung dadurch gesammelt. Mhm. Und haben auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich die Vorbereitung, die Planung, nicht nur die Planung auf dem Papier, sondern auch die Auseinandersetzung, die mentale Auseinandersetzung mit der bevorstehenden Aufgabe eigentlich der Schlüssel zum Erfolg darstellt. Weil man muss sich mental schon genau mit dieser Unternehmung auseinandersetzen. Mhm. Man muss sich das vor seinem geistigen Auge versuchen vorzustellen, was einen dort erwartet. Und dass es Rückschläge geben wird. Und dass es einfach auch Situationen geben wird, mit an die man vielleicht in seiner analytischen Planung am Anfang noch gar nicht gedacht hat. Mhm. Und das ist aber eben halt auch der Reiz dann bei solchen Expeditionen, dass man relativ schnell auch einen Plan B entwickeln kann, um dann halt trotzdem noch in der Lage zu sein, dieses Ziel weiter zu verfolgen und vielleicht auch zu realisieren und umzusetzen. Also es ist eigentlich entscheidend, wie man in so eine Expedition hineingeht, wie gut man sich auch mental darauf eingestellt hat und vor allem dann auch zu sagen, es gibt keine Probleme, sondern es gibt nur Aufgaben, die es zu lösen gilt. Und das war eine davon.
Okay, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, was du gesagt hast, dass es nicht diese Probleme gibt, sondern dass man nach Lösungen sucht und nicht die Probleme einfach größer macht, als sie dann vielleicht schon sind. Im Sport, ich möchte jetzt mal so den Vergleich so ein bisschen zum Business rüberziehen, zur Geschäftswelt, wo ja doch diverse Parallelen halt sind. Die Vorbereitung ist bei sportlichen Wettkämpfen oder bei Expeditionen, aber auch im Business, glaube ich, ziemlich wichtig. Da sind wir uns einig. Wie weit weicht denn die Realität in der Regel ab und wie spontan muss man dann auf die, ich sag mal, Lageänderung reagieren können?
Also letztendlich ist es halt wie auch im Unternehmen, ist es eine Expedition oder kann nur so gut sein wie die Vorbereitung selber. Also nicht nur die gemeinsame Vorbereitung, sondern auch die individuelle Vorbereitung. Wie hat sich jeder selber körperlich darauf vorbereitet? Mhm. Das ist natürlich ein K.O.-Kriterium, kann ein K.O.-Kriterium sein, wenn die Leistung einfach nicht ausreicht. Aber wie ist auch einer, und das ist eigentlich das Entscheidende, mental darauf eingestellt? Mhm. Also es gibt ja oftmals auch Projekte im unternehmerischen Bereich, wo die Fragestellung ähnlich wie bei einer Expedition die ist, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Und das heißt, in diesem Umfeld, wo es auch keine Erfahrungswerte gibt, muss man eigentlich sehr besonnen auch vorgehen. Also das heißt, man muss immer auch das Risiko monitoren. Also das bedeutet quasi, es hat sehr viel mit Erfahrung zu tun, aber dass man einfach das Rädchen nicht überdreht. Und unser Ansatz ist eigentlich immer der bei diesen Expeditionen, und das habe ich auch als Unternehmer immer wieder festgestellt, im geschäftlichen Bereich, dass man immer in der Position des Agierens bleiben sollte und so wenig wie möglich in die Position geraten sollte, auf die man nur noch reagieren kann. Da wird es beim Bergsteigen sehr schnell lebensgefährlich. Mhm. Also es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Man muss vorausschauend unterwegs sein, wie ein Schachspieler zwei, drei Züge vorausdenkt. So muss auch ein guter Expeditionsabenteurer oder Expeditionsbergsteiger, aber auch ein guter Unternehmer immer vorausdenken, wo die Risikofaktoren liegen. Und die muss ich rechtzeitig erkennen. Und dann gibt es nur drei Möglichkeiten für uns Bergsteiger, die ich für mich selber so definiert habe. Entweder ich akzeptiere das Risiko und mir ist das auch zu 100%ig bewusst, dass ich dort in eine tödliche Gefahr geraten kann. Ich akzeptiere das ganz bewusst, dieses Risiko. Oder es gibt einen Plan B, um genau dieses Risiko zu umgehen. Oder es gibt dann noch die dritte Möglichkeit, spätestens hier die Expedition abzubrechen, zurückzukehren zu einem sicheren Platz, um sie nochmal komplett neu aufzustellen. Um genau diese Risikofaktoren dann entsprechend auszuschalten und zu eliminieren. Und genauso ist es auch in einem Unternehmen. Es wäre grob fahrlässig, nicht nur dem Projekt gegenüber, sondern auch allen Mitarbeitern und allen Angestellten und allen Teammitgliedern gegenüber ein zu hohes Risiko dort in Kauf zu nehmen. Das kann sich kein Expeditionsteilnehmer leisten und auch kein besonnener Unternehmer.
Okay. Das heißt, dann ist so im Endeffekt auch die Entscheidung gefällt worden, als du dich verletzt hattest, wie wir das im Film gesehen hatten, dass der, was ist eigentlich rausgekommen, im Fuß, war der dann gebrochen?
Es war gebrochen.
War gebrochen.
Ja.
Okay.
Es war dann letztendlich doch gebrochen.
Okay. Das heißt, im Endeffekt hast du da genau so entschieden anhand dieser Kriterien, die du gerade erklärt hast, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, wir haben dann einfach abwägen müssen, wo hier die Reise hingeht. Was haben wir noch für eine Möglichkeit? Ich meine, die Kletterei hat sich als wesentlich schwieriger herausgestellt. Der Fels war wesentlich kompakter, als wir es eigentlich vorausgesehen hatten. Und dadurch, dass wir diese Steilstufe selber den Transport bewerkstelligen mussten, sind wir halt von der Zeitplanung her völlig ins Hintertreffen geraten. Also es sind verschiedene Faktoren zusammengekommen, die eigentlich nicht das ganze Unternehmen begünstigt haben. Also das heißt, irgendwann musste eine Entscheidung gefällt werden. Und das war eine von den wenigen Möglichkeiten, die wir noch hatten, einfach die sinnvollste.
Wann habt ihr, oder wie lange hat das nochmal gedauert? Das hatte ich vorher nicht ganz mitgekriegt mit dem zweiten Anlauf. Also wie viel Zeit lag zwischen dem Abbruch der ersten und dem Neueinstieg in der zweiten?
Nicht mal ein halbes Jahr.
Okay, also relativ flott ging das dann. Ja. Okay. In der Zwischenzeit ist ja leider was ganz Tragisches passiert, wo ihr, ich sag mal, zu Hause wart. Da ist ja einer deiner besten Freunde, kann man so sagen, der Kurt, der ist ja tödlich verunglückt bei einer anderen Aktion. Was war das dann für ein Gefühl, als ihr beim zweiten Mal wieder an der Wand wart? Da bist du dann ja die Seillänge gegangen, die der Kurt praktisch als letztes eingerichtet hat, was eigentlich in Anführungsstrichen seine Seillänge war. Erzähl mal, was ist da in dir so vorgegangen?
Ja, das ist einfach eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil wir wussten ja anfänglich auch nicht, ob wir überhaupt noch hingehen sollten, ob das ganze Projekt gestorben ist, ob der Film gestorben ist dadurch, ob man das auch im Film thematisieren sollte. Und letztendlich haben wir uns dazu entschieden, nicht nur wieder zurückzukehren an den Ort und das auch im Film zu thematisieren, weil es einfach dieser Tod eigentlich auch immer ein fester Bestandteil beim Klettersport ist, im Abenteuertum ist. Und wenn man den komplett ausblenden würde, dann würde man halt eine wichtige Komponente einfach immer übersehen oder zumindest halt nicht thematisieren, was uns sehr wichtig war, dass es halt sensibel gemacht wird. Aber wir wussten auch nicht, wie wir darauf reagieren werden, wenn wir dann zum Standplatz runterseilen, den wir noch zuletzt zu dritt erreicht hatten, wo noch kurz eine Ausrüstung hing. Es war natürlich ein sehr emotionaler Moment. Und nicht mehr zu dritt, wie es geplant war, anzukommen, sondern jetzt bloß noch zu zweit. Und das war ein schwieriger Gang. Letztendlich war es aber auch genau die richtige Entscheidung, weil es für uns so eine Art aktive Trauerarbeit war. Also wir haben dann mehr oder weniger uns zu zweit aktiv auch mit diesem ganzen Drama beschäftigen können und das auch auf eine viel bessere Art und Weise verarbeiten können. Und dann natürlich dann kurz seine Seillänge dann auch zu klettern, war natürlich ein großes Privileg. Klar, dann ist man dann schon ein bisschen demütig dann geworden, als man die dann hinaufgeklettert ist.
Also es kam auch im Film genauso rüber. Also das hat man wirklich gespürt, die Emotionen, die dabei kamen. Also es war Gänsehaut-Feeling auf jeden Fall.
Definitiv. Wir wollten es halt einfach auch im Film dann so darstellen, wie es tatsächlich ist. Also ich finde, der Film ist eigentlich eine sehr schöne Variante geworden, wo endlich mal auch dieses permanente Heldenepos, der immer so beim Bergfilm mitschwingt, einfach mal ganz realistisch dargestellt wird.
Stimmt,
also wir sind jetzt da nicht aufgeblasene Helden, die nur da durchgehen, wo der Feind am dichtesten steht, ganz im Gegenteil, sondern wir haben genauso Angst, wir haben genauso Gefühle wie andere Menschen auch und versuchen halt dann auch entsprechend damit umzugehen.
Also das kam auch wirklich sehr gut rüber. Das war, fand ich persönlich auch sehr schön an dem Film.
Ja, es war uns natürlich auch sehr wichtig, dass das auch so rüberkommt und so wahrgenommen wird.
Du hast auf deiner Website so einen Satz stehen, den ich ganz interessant fand zum Thema Business, dass Scheitern kann überlebenswichtig sein. Warum kann Scheitern überlebenswichtig sein? Erklär das mal kurz.
Weil wenn man scheitert, wenn man sagt so, und hier brechen wir das ab, das Unternehmen. Vielleicht, wenn man weitergegangen wäre, man sich einem Risiko aussetzen würde, das man nicht mehr kontrollieren kann. Letztendlich ist es dieser Extremsport, der Reiz ist ja bei diesem Extremsport auch, dass man weiß, dass Risiken latent sind, latent vorhanden sind. Und die Kunst liegt eigentlich darin, im Bergsteigen oder auch in vielen anderen Risikosportarten diese Risiken beherrschbar zu machen, indem dass man vorausschauend unterwegs ist und vor allem die Risiken rechtzeitig erkennt. Mhm. Und da kann man sehr schön überleiten auch zum Unternehmertum. Das ist auch ein erfolgreicher Unternehmer ist für mich derjenige, der weiß, es sind Risiken vorhanden, aber er erkennt sie rechtzeitig und trifft auch die richtigen Entscheidungen und die richtigen Maßnahmen, um genau diese Risikofaktoren zu umgehen. Dass die vorhanden sind, das liegt in der Natur der Sache, weil man sich immer wieder aufmachen muss, auch als Unternehmer in Regionen, die noch nie ein Mensch zuvor betreten hat und von denen es keine Erfahrungswerte gibt. Und da gehört natürlich Scheitern auch und die Erfahrung des Scheiterns, warum es nicht geklappt hat. Die Analyse beinhaltet oftmals wesentlich mehr Erfahrungswerte, als wenn ich einen Unternehmensmus durchziehe, weil ich mich viel intensiver dann mit den Faktoren, die zum Scheitern geführt haben, auseinandersetzen muss, um sie beim nächsten Anlauf oder bei der nächsten Unternehmung entsprechend vermeiden zu können.
Was das Überleben dann wiederum sichert.
Was das Überleben dann natürlich auch wieder absichert.
Was sind die drei wichtigsten Dinge, welche du unseren Zuhörern in Bezug auf Zielsetzung beibringen kannst?
Also zum ersten Mal geht es um eine Vision und auch um die innere Einstellung. Das bedeutet quasi, dass ich mir die Frage stellen muss, will ich das wirklich? Mhm. Will ich wirklich mich dieser Gefahr aussetzen, dieser Einsamkeit vielleicht aussetzen, dieser permanenten Bedrohung aussetzen, dieses permanente Schinden, diese Frage muss ich mir ehrlich vor einer Expedition stellen und nicht erst währenddessen und dann vielleicht zu dem Schluss kommen, dass ich eigentlich auf das eigentlich gar keine Lust hatte. Es wär dumm. Und es wäre grob fahrlässig, vor allem halt nicht nur dem Unternehmen gegenüber, sondern auch allen anderen Beteiligten gegenüber.
Das heißt, die Vision ist so der
Die Vision ist das Entscheidende natürlich, aber auch dann das ehrlich Hinterfragen, was vielleicht als zweiter Faktor herangezogen werden kann und die dritte dann halt auch immer wieder in der Position des Agierens zu bleiben und immer versuchen, die Risiken auch richtig einzuschätzen, um dann halt eben genau auch diese Gefahrenmomente einfach rechtzeitig zu erkennen und die richtige Entscheidung zu treffen.
Okay, cool. Die letzte Frage, was ist dein persönlicher größter Wunsch für die Zukunft?
Also mein größter Wunsch für die Zukunft ist, dass ich irgendwann einmal, wenn ich vor meiner Kiste stehe und dort hineinspringen möchte oder muss, dass ich sagen kann, ich würde alles genauso wieder machen.
Das ist
mein größter Wunsch.
Hört sich sehr cool an, definitiv. Wenn unsere Zuhörer mehr über dich erfahren möchten, wo kriegen die Infos über dich? Auf welche Website oder wie kriegen die Kontakt zu dir?
Also am besten über meine eigene Webseite www.glowatz.de oder über Red Chili, www.redchili.de.
Okay, Glowatz ist wie geschrieben?
Gustav Ludwig Otto Wilhelm Anton Cäsar Zeppelin.
Perfekt, dass man auch diese typischen Vertipper im Internet eben vermeidet. Ansonsten einfach, ich glaube, Jäger des Augenblicks googeln und spätestens darüber wird man dich dann finden. Stefan, ich sage herzlichen Dank für dieses Interview und freue mich, wenn wir uns vielleicht nochmal irgendwie vom Mikro sehen würden.
Würde mich auch sehr freuen. Dankeschön.
Danke, ciao. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du auch künftig alle Folgen von mir haben möchtest, dann geh am besten auf tomstalktime.com, klick dort über iTunes den Abonnieren-Button und du kriegst alle künftigen Folgen vollkommen kostenlos auf dein Handy oder auf deinen PC runtergeladen. Und dann zu guter Letzt bitte ich dich noch um einen riesengroßen Gefallen. Zumindest für mich wäre das unheimlich viel wert. Und zwar, wenn du auf iTunes gehst und mir dort eine Bewertung hinterlässt. Ja? Einfach hingehen, über 5 Sterne freue ich mich natürlich am meisten. Und dann kurz unten reinschreiben, was dir an dem Podcast gefällt, warum du den hörst, was daran cool ist. Das wäre eine Riesensache, dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, ich sage danke fürs Zuhören. Das war Tom's Talk Time, der Erfolgspodcast von und mit Tom Kaulis. Und denkt immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe.